Sehr geehrte Frau Nimmet, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einleitung und nicht zuletzt überhaupt für die Einladung hier in Wien lehren zu dürfen in diesem Semester. Das ist mir eine große Freude. Aber ich nutze auch sehr gerne die Gelegenheit, heute Abend mit Ihnen etwas vorzustellen und mit Ihnen über das Vorzustellende zu diskutieren. Ich bin nicht zuletzt deswegen froh, heute am heutigen Tag, sozusagen am 11.11. in Wien zu sein und nicht in meiner Heimatstadt Köln, weil da, wie Sie wissen, der Wahnsinn losbricht am 11.11. Der hat meistens auch mit Identitäten zu tun. Also das ganze Faschingsspiel ist ja eben ein Spiel mit temporären Identitäten, also sich für eine Zeit zu verwandeln. Es bleibt aber ein Spiel und das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, geht von der Vermutung aus, dass Identitäten nicht immer nur spielerisch sind, sondern dass es da auch sozusagen um ernste kulturelle und politische Fragen geht. Und dass selbst wenn Identitäten nur ein Spiel sind, also es nur fingierte Identitäten gibt, wie ich nachher sagen werde, man trotzdem diesen Ernst der Lage nicht immer verkennen kann und dass die Theorie darauf auch zu antworten hat und entsprechend zu reagieren hat. Ihre einleitenden Worte setzen mich natürlich ein bisschen unter Druck, insofern Sie diesen Vortrag dann auch oder mit diesem Vortrag auch Ihr Institutskolloquium eröffnen. Ich hoffe, das ist nur eine Zufälligkeit und keine sozusagen zusätzliche Erwartung an diesen Text. Fingierte Repräsentation. Aus guten Gründen stand die Rede von Identität in der Politik und in der politischen Theorie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in keinem guten Ruf. Zu unmittelbar und blutig war der Eindruck einer Politik, die flächendeckend den Wahn der Reinheit in Herrschaft und Vernichtung umgesetzt hatte. Als befreiende, weil nüchterne Alternative erschien eine Ersetzung der politischen Identität, die in substanziellen Eigenschaften, Traditionen und Werten gründet, durch eine formale Identität der Rechtsgleichheit, die ethnische oder nationalstaatliche Einheitlichkeit weder wünschenswert noch überhaupt denknotwendig gemacht hat. Diese bei Jürgen Habermas auf das Schlagwort vom Verfassungspatriotismus gebrachte Umstellung des politiktheoretischen Vokabulars unterscheidet zwischen Kulturen, die ein Reservoir von Wertorientierungen für all jene bereithält, die sich ihnen anschließen wollen, einerseits, und demokratisch-rechtsstaatlichen Institutionen, die darauf angelegt sind, prinzipiell zumindest eine Gemeinschaft aller sein zu können, also gerade eben kulturtranszendierend. Weil aber kollektive Identität dann lediglich den gemeinsamen Bezug auf den formalen Rahmen jener Prozeduren vernünftiger Verständigung meint, kann man den Begriff für das eigene Programm bei Habermas eben auch ganz streichen, ersatzlos. Was von ihm übrig bleibt, dient dann nur noch dazu, traditionelle Wertbindungen wie auch kollektivistisch-utopische Verbrüderungsakte als problematisch auszusortieren. Jenen, die sich von diesem philosophischen Begründungsprogramm nicht überzeugen ließen, blieb nur ein Rückzug auf die eingestandene Kontingenz eines Wir, in Anführungszeichen, das ein gemeinsames Vokabular teilt. So könne man zwar, wie Richard Rorty ausgeführt hat, ausführliche historische Erläuterungen geben, dafür, warum, wie er immer sagt, wir Liberalen im 20. Jahrhundert Grausamkeit für uns vermeiden und für andere verhindern wollen, nicht aber eine zirkelfreie Begründung. Wenn der Rekurs auf die Universalität formaler Konsenserzielungspraktiken unplausibel sei, dann bleibe nur eine Art affirmativer linksliberaler Ethnozentrismus, das ist sein eigenes Stichwort, also das er für sich in Anspruch nimmt. Was aber, wenn die Identitäten weder durch die Überführung in die formale Universalität verschwinden wollen, noch die Konfrontationen derer, die sich weiterhin auf ihre kulturelle, ethnische oder religiöse Identität berufen, tatsächlich stets so verlaufen, wie sich das die liberalen Ironiker gerne vorstellen. Die internen Auseinandersetzungen multikultureller Gesellschaften, die unter Rückgriff auf ethnisch oder religiös motivierte Kollektive vollzogenen Staatsspaltungen, die Neugründungen der Staaten auf dem Boden des ehemaligen Ostblocks, sowie die politischen Bewegungen, die Rechte für einzelne soziale oder kulturelle Gruppen einfordern, all diese liefern Beispiele dafür, dass die Idee kollektiver Identitäten ihre politische Wirksamkeit nicht eingebüßt hat, und zwar nicht einfach einbüßt, weil die Theorie sich umstellt. Da eine konsensuelle Lösung auch nur einiger dieser Konfliktszenarien kaum in Sicht ist, hat die politische Theorie dem Rechnung zu tragen. Es scheint, als hätten wir es tatsächlich auf dem Gebiet der kollektiven Identitäten, wie Chantal Mouffe sagt, immer mit der Schaffung eines Wir zu tun, das nur bestehen kann, wenn auch ein Sie umrissen wird. Dann ist es Aufgabe der Theorie, eine Beschreibung dieser Differenz und ihrer Konsequenzen zu liefern. Anders aber als die Apologeten einer neuen Bürgerlichkeit, die es zumindest in der Bundesrepublik Deutschland so für 2-3 Jahre gab, wird jeder Versuch, Zitat Di Fabio, das ist dieser Verfassungsrichter, der das maßgeblich propagiert hat, wird jeder Versuch, nach Sinn, Identität und prägender Ordnung einer Gemeinschaft zu fragen, Zitat Ende, unbeantwortet bleiben, sofern man damit eben substanzielle und bleibende Inhalte zu finden hofft. Die Identität gibt es nicht und hinter dieser Einsicht kann man auch nicht zurück. Darin ist der diskurstheoretischen wie auch der postmodern ironischen Entzauberung ohne jede Einschränkung beizupflichten. Was es hingegen gibt, so wird zu zeigen sein, sind Stiftungsereignisse kollektiver Identitäten, die zu bestimmten strategischen Zwecken fingiert werden. Wie diese fingierten Identitäten entstehen, worin sie ihren riskanten Ausgang nehmen und warum sie sich nicht auf Dauer stellen lassen, das will ich im Folgenden erläutern anhand des Problemfelds der Anerkennung. Und insofern hat mein Beitrag heute zu tun mit dem Buch, auf das von Nemitz freundlicherweise hinwies. Diese drei Punkte heißen Kontingenz, Widerstreit und Politisierung. Und ich schicke in einem allerersten Punkt die Formulierung des Problems voran. Erstens also Anerkennung und das Problem der Identität. Hannah Arendts Handlungs- und Sozialphilosophie hat mit Theorien der Anerkennung, wie sie seit einigen Jahrzehnten kohärent sind, gemeinsam, dass sie von der Pluralität als Grundbedingung eines jeden zur Weltseins ausgeht. Dennoch oder gerade deswegen formuliert sie eindringlich eine Gefahr, die in jedem Wunsch nach Anerkennung liegt. Sie warnt vor der Verführung, ich zitiere, by the great temptation of recognition, which, in no matter what form, can only recognize us as such. Entschuldigung, falsch betont. Can only recognize us as such and such, that is, as something which we fundamentally are not. Also, Anerkennung impliziert immer eine Anerkennung als, und das impliziert eben eine Anerkennung als etwas, was wir grundsätzlich nicht sind. Damit nimmt sie vorweg, was einige Anerkennungstheorien, nämlich insbesondere die von Louis Althusser und Judith Butler, als das ideologische Moment einer verliehenen Anerkennung identifiziert haben. Dabei zeigt sich, dass damit keine beiläufige Nebenwirkung angesprochen ist, die auftritt, wenn der Wert, der jemandem zugemessen wird, nicht hinreichend in der normativen Ökonomie der jeweiligen sozialen Ordnung verankert ist, sondern dass es sich dabei um einen wesentlichen Aspekt der elementaren Struktur des Anerkennens überhaupt handelt. Wird die Bewegung des Anerkennens zu einer Identität verdichtet und wird jemand oder als etwas anerkannt, so impliziert dies zugleich eine Verkennung, die im Horizont eines Mediums der Anerkennung erst gebildet wird. Jede Stabilisierung einer Identität hat demnach ihre Kosten. Zu sagen, dass die Zuschneidung einer Identität als Antwort auf eine öffentlich eingeforderte Anerkennung als nicht nur mit einer Gewährleistung der darin enthaltenen Wertschätzung, sondern auch mit einer Beschränkung der Autonomie auf eben diesen Aspekt einhergeht, bedeutet aber nun seinerseits nicht, dass einer in Anführungszeichen falschen, also als essentialistisch behaupteten öffentlichen Identitätszuschreibung eine wahre verborgene Identität entgegenzusetzen wäre. Ein Beispiel. Die politisch eingesetzte Behauptung einer jüdischen Identität, etwa die wie im Zionismus des beginnenden 20. Jahrhunderts mit dem Ziel eines gemeinsamen Staates verbunden ist, reagiert auf ambivalente Weise auf die verweigerte Anerkennung. Die zionistische Option fokussiert die Identität der europäischen Juden auf eine gemeinsame Geschichte und das Versprechen einer gemeinsamen Zukunft. Die Option der Assimilation, wodurch eine rechtliche Anerkennung als Bürger individuelles Fortkommen in einer Leistungsgesellschaft verspricht, wird damit als Möglichkeit negiert, weil sie gewissermaßen der in Anführungszeichen jüdischen Identität widerspricht. Die ist festzuhalten, bedeutet jedoch keineswegs, dass gewissermaßen hinter den Mauern des Städtels sich eine wirkliche jüdische Authentizität verbirgt, die von der zionistischen Zukunft zerstört werde. Also Identitäten werden hier eingesetzt und mit politischen Zielen verbunden, ohne dass damit zugleich behauptet würde, es gäbe diese Identität irgendwo in irgendeiner Lebensform. Wie sich in der Diskussion um die sogenannten Identity Politics gezeigt hat, verhakt sich jede Hypostasierung von Identitäten im Selbstwiderspruch. Keiner der vielen Versuche, in den Diskursen um Identitätspolitik, Politik der Anerkennung, multikulturelle Gesellschaft oder auch, also eine deutsche Debatte, die Leitkultur, vermag es, ihrer eigenen Begrifflichkeit eine stabile Basis zu verschaffen. Da die Zuflucht zum essentialistischen Reden verbaut ist, da es uns weder philosophisch überzeugt noch irgendwie politisch opportun erscheint, bestand die Antwort der Identity Politics zuletzt darin, die Anerkennung zu einem Gegenstand von Verhandlungen gesellschaftlich repräsentierter Gruppen zu machen. Das führt dazu, dass die anerkennungstheoretische Perspektive keine alternative Beschreibung politischer Konflikte mehr bereitstellt, sondern lediglich sozusagen ein anderes Thema, das wie andere Interessenkonflikte auch dann im Rahmen einer deliberativ-liberalen Grundordnung zur Regelung ansteht. Die Intention, wie ich es nennen würde, einen Begriff unversöhnter Anerkennung zu skizzieren, hat zur Folge, dass Authentizität überhaupt begrifflich unterlaufen wird. Im Prozess des Anerkennens stehen provisorische Identitäten anderen ebenso provisorischen Identitäten gegenüber, ohne dass es für die Bevorzugung der einen oder der anderen Gründe gäbe. Zumindest keine hinreichenden Gründe. Weder gibt es kulturelle Substanzen, die das Versprechen auf bruchlose Darstellung einlösen würden, noch gibt es ursprüngliche Herkunftsidentitäten zu bewahren. Welche dieser Optionen sich auch zum politischen Programm macht, es handelt sich bloß um Varianten letztlich fundamentalistischer Politik. Es scheint daher nahezuliegen, den Begriff und die Politik der Identität als Ganze aufzugeben. Hüte, Kappen oder Kopftücher zu tragen, ist zunächst ebenso uninteressant und unverfänglich wie das Tragen oder Nichttragen von Bärten. Aber indem man einzelne Merkmale zum Erkennungszeichen macht, hat sich schon der Zugriff der, wie Adorno und Horkheimer sagen, der trüben Identität schon vollzogen. Die Konsequenz aus dieser problematischen Nähe von Anerkennungspolitik einerseits und fundamentalistischer Identitätssuche oder Behauptung wäre naheliegenderweise, sich dem klassischen Liberalismus zuzuwenden, der alles zur Identität Gehörige als Vorstellung des guten Lebens privatisiert und zu jedem Bereich der persönlichen Lebensführung erklärt, der allein unter Bedingungen einer egalitären Regelung der normativen Bedürfnisse der Bürger ermöglicht wird und gesichert werden kann. Das will ich aber nicht tun, sondern dafür argumentieren, dass ein veränderter Begriff der Anerkennung, den ich eben unversöhnt nennen will, und ein daraus resultierender veränderter Begriff politischer Identität, den ich strategisch nenne, dass diese beiden Umarbeitungen jene Option darstellen können, die die fundamentalistische Gefahr bannt, ohne zugleich den Ruf nach Anerkennung einzelner Gruppen zurückweisen zu müssen, was sozusagen die Konsequenz aus einer Umstellung auf ein liberales Vokabular wäre. Zum zweiten Punkt und zum ersten sozusagen der drei angekündigten Kontingenz. Sofern stets jemand oder eine Gruppe als dieser oder jener anerkannt wird, ist die Anerkennung perspektivisch. Sie bezieht sich auf den anderen in einer bestimmten Weise, die kontingent ist, das heißt so oder auch anders hätte vorgenommen werden können. Dass jede Identität, die politisch in Anspruch genommen wird, sei sie kulturell, religiös, national oder egalitär, kontingent ist, bedeutet demnach, dass sie eben keine endgültige Lösung des Anerkennungsproblems verspricht. Die Identitäten, die in politischen Konflikten im Spiel sind, sind provisorische Kohärenzen, die weder vollauf begründbar noch bruchlos darstellbar sind. Dass die Anerkennung einer Identität Gerechtigkeit herstellt, ist dann eine produktive Illusion, die nie ohne eine eben solche produktive Verkennung zu haben ist. Die Brüche und Verschiebungen, durch die politische Identitäten gekennzeichnet sind und die neuen Identitätsbilder, die durch diese Brüche jeweils produziert und provoziert werden, lassen sich als Anzeichen dafür deuten, dass am Ende der Kämpfe um Anerkennung, wie das bei Honneth heißt, nicht ein Resultat steht, an dem eine Identität nur noch zu leben, aber nicht mehr erst noch herzustellen ist. Daher geht man auch fehl, wenn man die exkludierenden, restriktiven ethnischen Modelle fiktive Identitäten nennen würde, weil damit unterstellt wird, es gebe davon unterschiedene, irgendwie richtige Identitäten, die als Resultat sozusagen eines gelungenen Emanzipationsprozesses zu erwarten wären. Die Unterstellung, dass Kämpfe um Anerkennung im Ergebnis eine stabile, definierte und begründete Identität ergeben, operiert letztlich mit einem Begriff von Authentizität, welche die religiöse, kulturelle oder ethnische Selbstbeschreibung auszeichnen soll, dass man dann letztlich weiß, wer wirklich ein Anhänger dieser oder jener Religion ist, wer wirklich ein Katalane ist oder was auch immer nun gerade in Frage steht. Wäre überhaupt von fiktiven Identitäten zu reden, dann nur mit der Betonung, dass jede Identität fiktiv ist. Denn Fundamentalismen religiöser, nationaler oder ethnischer Art sind unumgänglich, wenn der Anspruch erhoben wird, zumindest die eigene Identität drücke eine Wahrheit aus, gehe aus von einem Ursprung oder müsse ihre Authentizität in einem Kampf wiedergewinnen. Das Ressentiment setzt genau dann ein, wenn eine normative Hierarchie die eigene Identität mit einem, Zitat Nietzsche, Nein zu einem Außerhalb, zu einem Anders, Zitat Ende, von anderen abgrenzt. Das mündet dann leicht in die Unterstellung, es gebe eine Ethik der Dominierten, die unterdrückt sei und dies nun freizulegen gelte. Da es aber keine ganze oder heile Identität geben kann, lässt sich die politisch-operative Identität nicht als das Telos eines anthropologischen Bedürfnisses nach Anerkennung des je eigenen interpretieren, sondern eben, wie ich denke, nur als ein Name für provisorische, strategische Selbstinterpretationen, die in einer situativ bestimmten und agonalen Konfrontation eingesetzt werden. Zieht man den Begriff der Anerkennung als Interpretament politischer Konflikte heran, so handelt es sich dabei keineswegs um einen essentialistischen Kampf der Kulturen, wie das geheißen hat, sondern, wie man mit Edward Said sagen könnte, um einen Kampf um kulturelle Definitionen. Zweiter Punkt und insgesamt dritter Abschnitt, Widerstreit. Den Kampf um Anerkennung als Kampf um kulturelle Definitionen zu interpretieren, bedeutet aber nicht, jeder Gebrauch von Identitäten müsse die Form eines Konflikts annehmen. Identitäten können sich ebenso überlagern, verblassen, sich einander annähern und bis zur Kongruenz angleichen, sich homogenisieren und wechselseitig normativ verstärken. Zu denken wäre etwa an nationale Einigungsprozesse, an die sinkende Relevanz religiöser Wertebindungen zugunsten staatsbürgerlicher Überzeugungen und andere Ab- und Angleichungsprozesse. Gleichwohl ist ein Widerstreit im Anerkennen von einem Anerkennungskonflikt zu unterscheiden. Gehen wir zur näheren Bestimmung dieser Unterscheidung kurz auf Honnets Anerkennungstheorie ein. Zwischen den drei Anerkennungsordnungen, die er ausgearbeitet und vertieft hat, also zwischen den drei Anerkennungsordnungen der primären Nahbeziehungen erstens, der rechtlichen Inklusion zweitens und der Solidarität, die auf gemeinsamen Werten beruht, drittens, besteht kein harmonischer Einklang, sondern eine Spannung. Da in allen drei Ordnungen moralische Ansprüche erhoben werden, lässt sich, anders als bei Kant, der Gedanke eines moralischen Konflikts nicht zurückweisen. Für die kantische Moralphilosophie ist es schlechterdings ausgeschlossen, dass Pflichtenkollisionen überhaupt auftreten können. Moralische Dilemmata sind genau genommen nur schlecht formulierte Probleme oder nicht hinreichend reflektierte Maximenprüfungen. Wenn das praktische Gesetz sagen soll, was nicht nur situativ geboten, sondern unter allen Umständen gesollt wird, dann kann es keinen moralischen Widerstreit geben, der nicht letztlich, zumindest qua Universalisierungsprüfung, gelöst werden könnte. Honnett hingegen räumt ein, dass sich, Zitat, nicht noch einmal von einem übergeordneten Blickpunkt, Zitat Ende, beurteilen lässt, welche der verschiedenen Anerkennungsbeziehungen jeweils vorzuziehen ist. Prinzipiell sind also, so wäre zu folgern, anders als bei Kant, Anspruchskonflikte denkbar, die sich nicht im Horizont einer übergreifenden Normenreflexion auflösen lassen. Die individuelle Deliberation, die darüber situativ zu entscheiden hat, also zwischen, in dem Konflikt zwischen den einzelnen Anerkennungsordnungen, ist dann aber doch, Zitat Honne, dem absoluten Vorrang der individuellen Autonomie unterstellt. Das liegt daran, dass Honne letztlich diese ganze Anerkennungsdynamik als ein teleologisches Modell begreift. Ja? Also sagen, auch als eine Geschichte, als eine Fortschrittsgeschichte der Moral. Eine vergleichbare Entschärfung des Konflikts gilt für die Spannungen in der Suche nach individueller Autonomie. Zwar betont Honneth die Möglichkeit von Spannung oder Konflikt zwischen den drei Dimensionen der Artikulationsfähigkeit auf der ersten Ebene, der narrativen Kohärenz des Lebens auf der zweiten und der moralischen Kontextsensibilität, aber als vollkommen kann Autonomie letztlich nur gelten, wenn alle drei Momente sich zu einem homogenen Ganzen zusammenfügen. Der aus dem kantischen Vokabular stammende Begriff des Widerstreits erlaubt uns zu präzisieren, wie eine konstitutive und eben nicht bloß vorläufige Rolle des Konflikts in den Anerkennungsbegriff eingetragen werden könnte. Jean-François Lyotard hatte den Begriff des Widerstreits bekanntlich so ausgedeutet, dass er einen Konflikt bezeichnet, zu dessen Schlichtung keine, wie er das nennt, Meta-Regel oder Meta-Diskurs zur Verfügung steht. Lyotards sprachtheoretisch angelegte Ontologie der Sätze und Diskurse behauptet, dass Widerstreite unumgänglich sind, aufgrund der Voraussetzung jeder Kommunikation, dass, wie er es nennt, verkettet werden muss, also dass angeschlossen werden muss an Sätze. Da nun jeder Satz nur ein Satz ist, an dessen Stelle auch ein anderer hätte treten können oder hätte stehen können, entsteht eine Konkurrenz, die nur im Rahmen übergeordneter Diskursregeln entschieden werden kann. Dies ist so lange unproblematisch, wie sich die Sätze eines Satzregelsystems, Begriff von Lyotard, im Rahmen einer gemeinsamen Diskursart, das sind sozusagen die übergeordneten Rahmen, anordnen lassen. Sobald jedoch die Pluralität der Diskursarten, also jener übergeordneten Ordnungen des Sagbaren, die auf verschiedene Satzsysteme zurückgreifen können, sobald also die Pluralität der Diskursarten ihrerseits in Frage steht, kommt es zu einem Widerstreit, der für den charakteristisch ist, dass er unauflöslich ist. Dieser wäre nur dann in einen eben lösbaren, sogenannten Rechtsstreit, mit Meta-Regel überführbar, wenn es jene Diskursposition eines übergeordneten Richters gäbe, der die Urteilsregel für den Übergang zwischen Diskursarten kennt. Die normative Konsequenz aus der Unmöglichkeit des unparteiischen Richters ergibt sich in Lyotards Konzeption daraus, dass der Widerstreit zu einem Unrecht wird, wenn die sprachliche Verkettung, wie es dann in dieser Logik unausweichlich ist, zugunsten eben einer der beiden Diskursarten gebildet wird. Die Frage, wie es sich begründen lässt, und also die durchaus umstrittene und schwierige Frage, wie es sich und ob es sich begründen lässt, dass sich aus der sprachontologischen Behauptung des Widerstreits zwischen Sätzen ein normativer Anspruch für den Widerstreit zu zeugen, wie sein Vokabular lautet, sich erhebt, das will ich hier dahingestellt sein lassen. Lyotards Begriff des Widerstreits taugt vor allem aber deswegen zur Schärfung des Problems sich einander konfrontierender politischer Identitäten, weil er ein Dilemma ohne Übergang bezeichnet. Und dieses Dilemma lässt sich auch weder historisieren, lässt sich auch nicht historisieren, so lässt sich keine irgendwie an Hegel angelegte Weltgeschichte oder eine Honnetsche Theologie der normativen Inklusion heranziehen lässt, um diese Widerstreite gewissermaßen im Lichte späterer, irgendwie zukünftiger, höherstufiger Einheiten aufzulösen. Der Widerstreit ist auch bereits bei Lyotard kein bloß sprachtheoretischer Begriff, weil, wie er betont, jeder Satz ein Universum mit sich führt. Auf den anerkennungstheoretischen Kontext übertragen, verweist dies auf die Implikation, dass jede Identität jeweils wahrnehmungsprägende und handlungsleitende Muster mit sich bringt, durch die sich die Gegenstände in der Welt anordnen und Handlungsziele und Erwartungen definieren lassen. Jenseits dieser Trivialitäten ist nun aber entscheidend, dass die identitären Universen einander im Widerstreit gegenüberstehen können. Das bedeutet, wie bereits angesprochen, nicht, dass Identitäten irreduzibel miteinander in Konflikt stehen müssen. Werde ich gleich nochmal darauf eingehen, aber sehr wohl, dass nicht alle Anerkennungskämpfe sich per normativer Inklusion lösen lassen, was implizit Axel Honneth und andere Anerkennungstheorien immer behaupten müssen. Ralf Konersmann hat das in einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau, glaube ich mal, eine Sozialromantik genannt, was sozusagen dahinter steht. Wenn es Widerstreite gibt, so gibt es Identitäten, die nicht im Sinne einer Horizontverschmelzung einander anzunähern oder ineinander aufzulösen sind, wie das der andere große Anerkennungstheoretiker Charles Taylor vorsieht. Dritter Punkt und vierter in der großen Liste, Politisierung. Der Widerstreit zwischen Identitäten lässt sich zwar nicht lösen, doch kann man ihn umgehen. Die Praxis der Umwege und Umgehungen nennt sich Kultur. Unmittelbarkeit wird in der Kultur ebenso vermieden wie instrumentelle Verwertungen eines effektiven Nutzens, wie sie für die Ökonomie charakteristisch sind. So kann man das Tragen der Tracht, die die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe signalisiert, in Folklore-Veranstaltungen überführen. Nationale Symbole können zum Material künstlerischen Formwillens werden. Also wenn Sie an die verschiedenen Umgangsformen und Bearbeitungen der amerikanischen Flagge oder der amerikanischen Hymne denken. In der Anhänglichkeit, ein Fußballnationalteam kann sich sportspezifisches Fantum mit Identitärem mischen, aber das Fantum ist sozusagen nicht immer aus derselben Quelle gespeist. Oder das Kopftuch kann vom Bekenntnissymbol zum Modestatement werden. Sie können sich sicher weitere Beispiele assoziieren. Schließlich trifft man auf zahlreiche Formen der Überschneidung, Vermischung und Übersetzung von identitären Inhalten, die den Monolog einer Kultur aufbrechen und mit produktiven Vieldeutigkeiten rechnen. Dies darf man zweifelsohne, wie das Werner Schiffauer getan hat, einen klugen Umgang mit Differenz nennen, also diese kulturellen Umwege, die das sozusagen das Potenzial, das konflikthafte Potenzial entschärfen. Das darf man zweifelsohne einen klugen Umgang mit Differenz nennen, auch wenn er nicht zum politischen im engeren Sinne, sondern eher zur kulturellen Dynamik einer Gesellschaft zu zählen ist. Und man kann sich sogar im Prinzip vorstellen, dass es eine kulturell sehr dynamische Gesellschaft geben kann, die gewissermaßen diese Identitäten alle entpolitisiert hat oder alle kulturalisiert hat, sodass das Widerstreiten da an den Identitäten zwar nicht verschwunden ist, sozusagen auf der epistemischen Ebene, aber eben politisch keine Rolle mehr spielt. Das wäre aber eben ein anderes Thema. Ich interessiere mich für die politische Seite. Kürzt man die Wege ab, ohne zur Unmittelbarkeit zurückzukehren, so lassen sich eben Identitäten auch politisieren. Wie man sie kulturalisieren kann, könnte man sagen, kann man sie auch politisieren. Thesenhaft formuliert, würde ich das so sagen: Die Politisierung der Anerkennung ist nur strategisch möglich. Es gibt, so hatte ich vorhin schon gesagt, keine Identität als solche, die sich auf einen mythischen Ursprung, auf ein verbindliches Arsenal an Handlungsregeln, Praxisformen oder symbolischer Codes berufen könnte. Die Zurückführung auf eine Geschichte, eine Sprache oder einen Glauben, wie es in der interkulturellen Theorie der Anerkennung, also bei Charles Taylor, angelegt ist, vermag es nicht, eine unbezweifelbare Gemeinsamkeit starker Werte, wie Taylor das nennt, zu begründen und zu garantieren. Es ist aber umgekehrt auch keine Lösung, die Identität als ein Telos des Selbstverhältnisses bzw. der Verwirklichung einer Zukunft der Gemeinschaft zu formulieren, wie es die Anerkennungstheorie von Axel Honneth nahelegt. Das heißt nun aber nicht, dass Identitäten politisch irrelevant wären. Im von Sheila Bendabib sogenannten radikalen Polyglottismus sind Identitäten politisierbar. Das heißt, sie lassen sich, wenn man sie nicht kulturell entschärft, als Position in einem Konflikt einsetzen und dienen dann dessen interner Grenzziehung. Um nur ein Beispiel zu nennen, das nun auch also mit einem jüngst vergangenen Datum zu tun hat, nämlich mit dem 9. November. Die ostdeutsche Parole von 1989, wir sind ein Volk, artikuliert eine nationale Identität, die nicht existiert. Sie enthält daher die Forderung, die Bedingungen für die Herstellung dieser Identität mit der territorialen Integrität erst zu schaffen. Als Vorgriff auf einen erst noch herzustellenden Zustand politisiert sie eine Identität zum Zwecke einer Frontstellung gegen die damals in der DDR verfochtene Zwei-Staaten-Lösung. Dabei impliziert die Parole in ihrer Offenheit, die ja sozusagen gar nichts Bestimmtes fordert, allein noch keine Eindeutigkeit im Hinblick auf die Schritte, die zur Herstellung der Identität zu unternehmen sind. Die Vereinigung nach § 23 des bundesdeutschen Grundgesetzes ist keineswegs die einzige Option, die diese Parole politisch zulässt. Auch wenn wir im Rückblick sozusagen den Eindruck einer gewissen historischen Zwangsläufigkeit haben, aber das war, wie Sie sich erinnern, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht der Eindruck von uns Zeitgenossen. Doch dass dieser rhetorische Akt eine nationale Einheit anruft, die nicht existiert, ist nicht zu bezweifeln. Politisch ist der Ruf genau in dem Sinne, als er bestimmte Handlungsoptionen ermöglicht und andere verschließt. Zum Beispiel jene, die aus dem vorangegangenen Slogan "Wir sind das Volk" hätten resultieren können. Ich komme auf diese Unterschied nochmal zurück. In dieser Praktik des Als-ob, wie Jacques Rancière das genannt hat, werden kontingente Identitäten genau dann politisch, wenn ihre Anerkennung öffentlich verlangt und damit ein Konfliktfeld zugeschnitten wird, dessen Ränder und dessen Linien ohne diese Politisierung eben anders oder möglicherweise auch gar nicht gezogen würden. Identitäten werden auf diese Weise gesetzt, weil sie nicht bereits aus sich selbst heraus bestehen. Der Ort der politisierten Identität gleicht einer Bühne ohne Backstage, weil jenseits der Inszenierung die Identität nicht ist. Identitäten werden in einem Konflikt aufgerufen und formen so Subjekte oder vielleicht besser gesagt Subjektpositionen, die es ihnen erlauben, vorläufig auf eine bestimmte Weise zu sprechen. Dass das Subjekt als Deutscher oder in anderen Kontexten eben als Homosexueller oder als Muslimer oder was immer nun gerade zur Debatte steht, politisch agiert, hängt davon ab, dass ein Widerstreit durch die Politisierung einer Identität erzeugt bzw. sichtbar gemacht wird. In den Diskussionen der Postcolonial Studies ist dieser Gebrauch von Identitätskonstruktionen auf den Begriff eines strategischen Essentialismus gebracht worden. Gayatri Spivak erfindet diesen Begriff, um angesichts des imaginären Wesens der Nation den verworfenen substantialistischen Definitionen von Kulturen, Minderheiten und Geschlechtern noch davon Rechenschaft ablegen zu können, was es heißen soll, der kolonial unterdrückte andere spreche. Sie bezieht sich dabei vor allem auf die Untersuchungen einer indischen Gruppe von Historikern und Soziologen, der sogenannten Subaltern Studies Group. Die Aufgabe, die sich diese Gruppe gestellt hat, besteht darin, aus der kolonialen Historiographie, die sich fast ausschließlich, sozusagen notwendiger, notgedrungenerweise, auauf die vorhandenen Dokumente der herrschenden Klasse stützt, also der Briten, ex negativo das Bewusstsein der unterworfenen Gruppe, die sie Subalterne nennt, herauszulesen. Als Subalterne wird dabei jener Teil der indischen autochthonen Bevölkerung bezeichnet, der nicht zur Herrschaftselite gehört, also ein technischer Funktionsbegriff. Dabei stellt sich das nicht nur methodische Problem, dass die vorhandenen Dokumente, die der Rekonstruktion der Perspektive dieses kolonisierten Subjekts dienen sollen, eben ausschließlich Dokumente der Elite sind. Der Blick, der aus diesen Dokumenten spricht, auf die Subalternen wiederum, ist durch die operativen Machttechniken und Disziplinierungsweisungen geformt. Also das sind eben Dokumente der Behörden, der Polizeiapparate und so weiter. Und das heißt, die kommen eben nur auf eine bestimmte Weise vor, nämlich als Delinquenten oder irgendwie Leute, die irgendwas zu bezahlen haben, die Übertretungen begangen haben und so weiter. Gegenstand der sogenannten postkolonialen Geschichtsschreibung kann dementsprechend für sich selbst genommen kein Subjekt, sondern lediglich ein Subjekteffekt sein. Dieser würde darin bestehen, dass dasjenige, was als Subjekt zu handeln scheint, nämlich die Subalternen, sich in der Rekonstruktion eher als ein Teil eines diskontinuierlichen Netzwerks verschiedener Stränge entpuppt. Unterschiedliche Verknüpfungen dieser Stränge, nämlich Politik, Ökonomie, Geschichte und so weiter, führen zu dem Effekt eines fungierenden Subjekts. Angesichts dieser Diskontinuitäten bedarf die Rede von einem Bewusstsein der Subalternen, das ja rekonstruiert werden soll, nun einer Basis für diesen Effekt und postuliert dementsprechend ein souveränes Subjekt. Das ist ein methodisches Postulat. Das bedeutet, dass aus diesem als solchen postulierten souveränen Subjekt aber kein autonomes Subjekt resultiert, sondern lediglich ein Mittel, mit dessen Hilfe Stimmlose strategisch zum Sprechen gebracht werden. Zitat Spielbeck: I would read it then as strategic use of positivist essentialism in a scrupulously visible political interest. Strategisch ist dies, insofern dieser historiografische Akt sich als Intervention in einem politischen Feld diskursiver Macht versteht. Essentialistisch ist die Unterstellung eines kollektiven Bewusstseins angesichts der Betonung der Heterogenität des postkolonialen Anderen, weil sie eine Einheit annimmt, wo es keine gibt. Wie bei dem Ausdruck, wir sind ein Volk. Diese Inanspruchnahme einer positiven Subjektposition aufgrund einer quasi provisorischen Ingeltungssetzung führt jedoch weder, und das soll der Witz dabei sein, weder zu einer Behauptung einer wahren Identität noch zu einem fundamentalistischen Ressentiment. Nach diesem Ausflug komme ich zurück zu den Theorien der Anerkennung. Der Begriff des strategischen Essentialismus erlaubt es, die Einheit einer Kultur, einer Minderheit, einer Nation und so weiter als Projektion politisch zu verfechten, ohne dass man zugleich die internen Brüche, Dissonanz und Differenzen leugnen müsste. Strategischer Essentialismus wäre jene Option zu nennen, die einer Politik unversöhnter Anerkennung zur Verfügung steht, wenn sie nicht mehr von einem Modell der Authentizität ausgehen kann oder will. Allerdings ist die probehalber eingesetzte partikulare Identität nicht die einzige Form einer Politisierung des Anspruchs auf Anerkennung. Aus den analysierten Theorien der Anerkennung, die man eben unterteilen kann in interkulturelle Theorien der Anerkennung oder intersubjektivistische bei Axel Honneth, aus diesem Vielfalt der Theorien der Anerkennung spricht wesentlich die Intention, das Anzuerkennende universell normativ zu fundieren. Sei es in einer gemeinsamen Verschmelzung der Horizonte oder in einer teleologisch angelegten Inklusion derjenigen, die diese Ansprüche erheben. Um diese Dimension nicht einfach vom Tisch zu wischen, liegt es in der Logik der Argumentation, die ich hier versuche zu entfalten, die Universalität nicht zu einem unüberschreitbaren Horizont zu machen, in dem sozusagen die Normativität läge, sondern selbst mit einem Index der Kontingenz zu versehen. Das würde bedeuten, dass man erläutern müsste, was entsprechend strategischer Universalismus bedeuten könnte. Der Universalismus der Inklusion, der Gleichheit oder der Freiheit, die im Ruf nach Anerkennung in Anspruch genommen werden können, wird rhetorisch eingesetzt, bleibt aber perspektivisch gebunden. Es gäbe demnach, wie das Bernhard Waldenfels formuliert hat, keinen universalen Gesichtspunkt, sagen from nowhere, wohl aber einen Gesichtspunkt des Universalen, der aber in die Auseinandersetzungen, an die Auseinandersetzungen gebunden bleibt. Die Verwandtschaft der beiden Strategien zeigt sich daran, jetzt komme ich wie versprochen auf diesen Novemberruf zurück, zeigt sich daran, dass die Parole "Wir sind ein Volk" in "Wir sind das Volk" einen Vorgänger hat, der aber eine andere rhetorische Strategie verfolgt, wenn man das jetzt mal auf der Ebene nur betrachtet. Gegenüber dem Volksvertretungsanspruch der sozialistischen Bürokratie behaupten die Massen auf der Straße, sich als das eigentliche, in Anführungszeichen, Volk, als den wirklichen Souverän. Dies ist insofern, würde ich vorschlagen, eine strategische Universalisierung zu nennen, weil hiermit nicht ein einzelnes, bereits existierendes Handlungskollektiv seinen Anspruch auf politische Anerkennung einklagt, wie eine Minderheit auf dem Territorium einer multikulturellen Gesellschaft, sondern ein politisches Subjekt gestiftet wird, das nicht vorab schon existiert. Jacques Rancière, den ich schon mal zitiert hatte, bringt den Subjektivierungsmodus der Stiftung, dieser Stiftung, auf den Punkt. Zitat: Die Politik ist zuerst der Konflikt über das Dasein einer gemeinsamen Bühne und kein Austausch zwischen bereits konstituierten Partnern. Zitat Ende. Es gibt die politischen Protagonisten nicht vor und nicht ohne den Widerstreit der Universalisierung. Die irritierten Reaktionen von Staats- und Parteiführung in der damaligen Situation zeigen, dass die Aussprache einer universalistischen Parole strategisch sein kann, nicht muss. Insofern sie dazu dient, politische Konflikte zuzuspitzen und eben nicht bloß dazu dient, einen normativen Rahmen zu liefern, in der bereits bekannt ist und dem Konflikte bloß noch zu lösen wäre. Der demokratische Universalismus des Wir sind das Volk ist offenbar ein Gesichtspunkt, der von der Staatsführung nicht geteilt wird. Es ist ein Gesichtspunkt neben anderen, aber doch einer, der einen Konflikt zum Erscheinen bringt, das heißt politisiert, der vorher unsichtbar war. Identitäten in diesem doppelten Sinne als politisierbar anzusehen, bedeutet nun einerseits, dass sie nicht per se politisch sind. Denn, das hatte ich schon kurz erwähnt, man kann auch kulturell auf sie Bezug nehmen und so ihre Politisierung vermeiden. Andererseits können auch die Voraussetzungen ihrer Erhebung in den Raum des Politischen fehlen. Denn es ist keineswegs so, dass alles politisch oder alles politisierbar wäre. Nochmal Rancière, wenn alles politisch ist, ist es nichts. Politisierung kann sich vielmehr als unmöglich erweisen, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Das wäre länger auszuführen, ich komme aber stattdessen zum Schluss. Ich fasse zusammen also. Das Identifizieren mit jemandem oder etwas ist ein unausweichlicher Teil sozialer Kommunikation. Auf die Festlegung aber einer personalen oder kollektiven Identität, also Identität versus Identifizierung, hingegen kann man verzichten. Identifizierungen werden jeweils situativ kontingent durch die Einübung in soziale Praktiken performativ hervorgebracht. Das Prozessieren des Anerkennens besteht im verflüssigten, nie stillzustellenden Wechsel der Bilder, Rollen, Funktionen, die produziert, übernommen oder eben auch zurückgewiesen werden. Das soziale Leben besteht aus Identifizierungen, die nur vorläufige, inkohärente und verkannte Identitäten ausbilden, die sich im Hinblick auf ein situatives Erfordernis stabilisieren. Die aus den Geschichts- und Sozialwissenschaften bekannten Stichworte einer situativen Ethnizität oder einer Projektidentität signalisieren diese temporäre Notwendigkeit solcher Stillstellungen. Identitäten, die man hat oder lebt, entstehen weder dauerhaft in diesem Prozess, noch lässt sich ausgehend von ihnen die Frage beantworten, wodurch das Soziale zusammengehalten wird. Im Gegenteil, kann sich die Fixierung sozialer Identitäten als pathologisch erweisen, wenn das Subjekt oder der andere sich nur auf diese oder jene bestimmte Funktion oder Rolle festgelegt sieht. Pathologien des Sozialen sind, um einen Ausdruck von Axel Honneth zu entwenden, identitäre Fixierungen, die das Prozessieren des Anerkennens abbrechen und gewissermaßen mit einem Resultat versehen. An diesen Identitätsstiftungsprozessen lässt sich ablesen, dass das Feld des sozialen Anschlussstellen einer politischen Dimension enthält. Denn die strategische Erfindung einer Identität zu Zwecken einer Veränderung kollektiver Regelungen und Normen überführt das Soziale in das Politische. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.